Und trotzdem nimmt Gott mich wieder. Da wäre ich jetzt mal gespannt und interessiert dran, was in Einzelnen jetzt gerade so vorgeht. Wie du, wie sie hierher gekommen sind, mit was für Fragen vielleicht, mit was für Herausforderungen. Wäre jetzt sicher interessant, so ein bisschen Mäusle zu spielen, sagt man bei uns im Schwäbischen. Und trotzdem nimmt Gott mich wieder. Bibelarbeit für Entmutigte. Ich freue mich sehr, dass die Halle, der Raum voll geworden ist. Herzlich willkommen zu dieser dritten Einheit der Jumico 2009. Super, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Martin Kocher. Ich war mit der Liebenzeller Mission 10 Jahre in Afrika, in Sambia tätig, jetzt so 4 Jahre schon wieder in Deutschland und auch schon ein paar Mal auf der Jumico mit dabei. Herzlich willkommen unserem Redner Ernst Vatter, langjähriger Missionsdirektor der Liebenzeller Mission. Herzlich willkommen auch 2 Missionaren, die uns einen persönlichen Beitrag zum Thema geben werden nachher. Herzlich willkommen auch unser Pianist Sebastian Schmauder. Und wir werden jetzt auch gleich zusammen singen, das erste Lied. Und das ist die Nummer 1. Das Lied Nummer 1 auf dem Liedzettel müsste eigentlich erreichbar sein oder sonst beim Nachbarn reingucken. Ja, ich möchte dich, lieber Ernst, gleich hier hochbitten. Einfach ein paar Fragen, dich ein bisschen vorzustellen. Ja, man kann auch direkt da hochkommen, so habe ich es ja vorgemacht. Geboren 1929. Das heißt, demnächst ein hoher, runder Geburtstag, nicht allzu lang von jetzt. Ja, aufgewachsen demnach im Nazi-Deutschland, Mitglied auch in der Hitlerjugend. Ich habe gestern Abend noch die Biografie noch mal ein bisschen durchgeguckt. Dann Ausbildung zum Lehrer, zumindest begonnen. Dann kam der Krieg, nach Kriegsende auch in Kriegsgefangenschaft. Eine radikale Bekehrung erlebt, das hat mich gepackt, als ich es gelesen habe. Dann die Ausbildung und den Ruf in den Missionsdienst, zunächst nach Japan. Und zwischendurch hing dein Leben immer wieder an einem seidenen Faden. Ist eigentlich ein Wunder, dass du heute hier stehst. Du wurdest zum Missionsdirektor der Liebenzeller Mission berufen und warst es viele Jahrzehnte. Unzählige Missionare rekrutiert, ich gehöre auch mit dazu. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es ist damals mit meiner Freundin, gab es in Liebenzell gar nicht sowas, auf deinem Sofa gesessen bin im Büro.
Schon Vorrecht gewesen.
Viele Hunderttausende, Millionen von Kilometern in der Welt herumgeflogen, wichtige Entscheidungen vorangetrieben und gefällt. Wirklich, ich würde sagen, ein Urgestein in der evangelikalen Missionsgeschichte. Auch Missionslehrer an unserem theologischen Seminar und bei vielen anderen Veranstaltungen. Du bist Mitbegründer von CFI, Christliche Fachkräftehilfe für Brüder, AIM glaube ich auch. Und die Jumico geht auch mit auf dich zurück. Und selbst im Ruhestand, der jetzt schon einige Jahre geht, dauernd unterwegs, wenn ich das richtig sehe, zu Diensten, zu Vorträgen, zu Freizeiten. Lieber Ernst, wie würdest du dein Leben charakterisieren? Gibt es da so ein Lebensmotto?
Klar, das ist auch mein Beerdigungstext. Klar. Denn in meinem Alter muss man die Beerdigung vorbereiten. Da heißt es in Römer Kapitel 1, Vers 16, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Das ist mein Motto.
Vielen Dank. Wir haben vor kurzem ein Porträt gemacht, ein Filmporträt. Es gibt es als DVD. Da haben Sie dann das Motto gewählt, Vollgas für Gott. Ich denke, das charakterisiert dich auch. Wer ist, wer war dein größtes Vorbild? Wen würdest du da nennen, wenn du eine Person nennen müsstest?
Also unter den Menschen würde ich den einfachen Bauer in meinem Dorf nennen, der mir geistlich geholfen hat, trotz dem, dass ich im Elternhaus da nicht mehr erwünscht war, im Glauben zu bleiben. Und neben ihm natürlich Jesus.
Vielen Dank, ja. Du bist ein sehr aktiver Mensch, engagiert, dynamisch, Vollgas für Gott, wie gesagt, bis dato. Wie entspannst du dich, wie erholst du dich, falls es sowas für dich überhaupt gibt?
Natürlich, ich habe ja eine Frau. Und das ist Gold wert, wenn man 50 Jahre verheiratet ist und eine Frau zu einem steht und man alles abladen kann und die Frau nie Öl ins Feuer gießt. Aber Entspannung, dass ich mit ihr Rummi spiele, das macht sie zum Leben gern. Das ist ein Spiel, manche kennen es vielleicht oder auch nicht, spielen wahrscheinlich nur die alten Leute. Dann wandern mit dem Hund. Das war meine Bitte, wo ich geheiratet habe in Japan, dass ich ihr dulde, meiner Frau dulde, bis zum Ruhestand Katzen zu haben. Aber mit dem Ruhestand muss ein Hund her. Ich mag Katzen nicht. Aber wenn man verliebt ist, er glaubt gar nicht, was man alles verspricht. Also wandern mit dem Hund. Ja, und 5 Grad sein lassen. Auch mal nichts tun. Einmal auf der Veranda sitzen und die Landschaft anschauen und dann auch mal singen, großer Gott, wie wunderbar bist du. Ich möchte das Staunen nicht verlernen über unseren großen Herrn.
Vielen Dank, das war für mich jetzt auch neu. Ich erlebe ihn eigentlich auch nur bei Diensten aktiv. Und ja, Dankeschön. Noch eine Frage. Wenn du 1 Million Euro hättest, ich habe sie da unten in meinem Köfferle drin, wie würdest du sie ausgeben?
Da habe ich echt Probleme, habe ich noch nie dran gedacht und ich krieg's auch nie, darum brauche ich die Frage ja gar nicht beantworten, oder? Also zuerst würde ich 200.000 für mich behalten, ums Haus reparieren, dass endlich mal neue Möbel reinkommen. Meine Frau meint, in den alten Möbel sitzt du genauso gut wie in den neuen und mehr als zufrieden kann ich auch nicht sein, stimmt alles. Und die übrigen 800.000 würde ich dann verteilen, wenn ich sie habe.
Vielen Dank, lieber Ernst. Man könnte jetzt so weitermachen. Darf dich nochmal hinsetzen, nochmal Platz nehmen. Ich möchte mit uns beten. Wir sind sehr gespannt, was wir durch Ernst Vater von Gottes Wort dann hören werden. Wir werden aber zunächst noch 2 persönliche Beiträge hören. Aber jetzt möchte ich einfach diese Veranstaltung unserem Herrn anbefehlen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart. Du hast versprochen, da gegenwärtig zu sein, wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind. Und wenn wir dich auch mit unseren physischen Augen nicht sehen können, so wissen wir, du bist jetzt da. Und du weißt, wie jede Einzelne hierher gekommen ist, auch mit vielleicht einem Anliegen, einem Problem, einer Entmutigung. Und du bist der, der die Macht hat, Leben zu verändern, Situationen, Einstellungen. Und da möchte ich dich bitten, dass du es tust, auch so fast am Ende dieses Tages nochmal Konzentration schenkst. Wir danken dir jetzt einfach auch für das Leben von Ernst Vater, wie du ihn gebraucht hast und bis heute auch erhalten, und bitten dich um dein Wirken durch ihn an uns und um deinen Segen. Amen. Wir singen Lied Nummer 7, einfach mal 2 Verse. Reißt auch so ein bisschen unser Thema an, denke ich. Und dann bitte ich als Ersten den Hans-Martin Richter, uns seinen Beitrag zum Thema zu geben. Hans-Martin Richter wohnt hier ganz in der Nähe in Filderstadt. Das ist hier über die Autobahn, oder ist es die gleiche Seite? Ich glaube, die gleiche Seite sogar. Ist mit der ÜMG, der Überseeischen Missionsgemeinschaft, schon 15 Jahre, glaube ich, ja, unterwegs, war selbst Missionar in der Zentralafrikanischen Republik. Und nach diesen 2 Strophen von Lied Nummer 7 bitte ich ihn, zu uns zu sprechen.
Ich möchte Ihnen und euch von meiner Missionslaufbahn berichten. Ich war 10 Jahre alt in der Jungschar, da kamen Missionar Peter Jost. Und anschließend fragte der: Wer von euch möchte Missionar werden? Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte Missionar werden. Und das hat mich nie losgelassen. Später hat mich Jesus immer wieder dran erinnert. Dann kam die Zeit der Ausbildung und ich habe einen Beruf gewählt, einen technischen, weil ich dachte, den kann man in der Mission brauchen. Und wenn ich wirklich Missionar werden soll, dann ist gut, wenn man einen technischen Beruf hat. Anschließend Zeit der Bundeswehr. Da dachte ich, da gehe ich zu den Sanitätern. Da macht man einmal was Sinnvolles. Und wenn man so von Medizin ein bisschen eine Ahnung hat, das ist ja auch hilfreich. Anschließend, ich wusste, Missionare, die müssen in anderen Sprachen reden. Und Englisch war mein schlechtestes Fach in der Schule. Und da hatte ich ein Problem. Da dachte ich, ach, ich gehe nach England und arbeite auf meinem Beruf. Und das habe ich gemacht 1,5 Jahre, weil ich dachte, irgendwann kriege ich ja das dann auch auf die Rille. Um Missionar zu werden, den Jesus gebrauchen kann, wusste ich noch Weiterbildung, habe dann noch eine Zusatzausbildung zum Maschinenbautechniker gemacht. Um ein Missionar zu werden, den Jesus gebrauchen kann, ich wusste, da braucht es eine theologische Ausbildung und habe eine 4-jährige theologische Ausbildung absolviert, auch Griechisch und Hebräisch gelernt. Meine Lehrer würden das nie glauben, dass ich sowas auf die Rille bekommen habe. Habe ich auch nicht. Ich habe gemerkt, Gott unterstützt, er hilft mir, er bestätigt es. Dann 3 Jahre Erfahrung als Gemeindeprediger gesammelt. Ich wusste, wer im Ausland Gemeindearbeit tun will, der muss auch in der Heimat schon Erfahrung haben. Während der Zeit haben wir geheiratet und mir war klar, vor dem Heiratsantrag frage ich diese Beate noch, ob sie sich vorstellen kann, mit mir in die Mission zu gehen, weil ich wusste, das muss ein gemeinsamer Auftrag sein. Und sie hat Ja gesagt. Wir gingen dann gemeinsam noch nach Frankreich, um Französisch zu lernen. Auch was ich mir nie vorstellen konnte, dass ich sowas mache. Während der Zeit wurde unsere Tochter geboren. Und als die 9 Jahre alt war, gingen wir also in die Zentralafrikanische Republik. Wir hatten einen Aussendungsvers, Römer 8, ist Gott für uns, wer will gegen uns sein? Und ich dachte natürlich, das wusste ich schon in der Mission, da gibt es Schwierigkeiten, aber Jesus ist da und er wird die überwinden und am Ende werden wir Halleluja singen. Ich muss auch sagen, dass dort der richtige Platz für mich war, so wie ich das einschätzen konnte. Ich konnte mich einbringen mit meinen Gaben. Ich kam gut an dort bei den Afrikanern und den Gemeinden. Jesus gebrauchte mich. Während meiner Verkündigung kamen Leute zum Glauben. Aber dann wurde meine Familie krank. Und an dem Tag, es war Weihnachten, als ich zum ersten Mal in meinem Leben 30 Leute taufen konnte, durfte, dabei war, da bekam es meine Frau einen Nervenzusammenbruch. Wir haben viel gebetet, es war eine schwere Zeit für uns. Meine Frau kam nicht mehr zur Ruhe, auch unser Töchterlein war da ganz durcheinander. Sie schlief nur noch im Kinderwagen, so mit rechts und links die Stahlrohre da festhaltend. Und ich werde nie vergessen, wie ich sie da durch die afrikanischen Nächte geschoben habe, um sie zur Ruhe zu bringen, meine Frau nicht aufzuwecken. Und dann kam irgendwann mal ein 13. Januar, da sind wir drüben am Flughafen gelandet und es war's dann. 15 Jahre intensive Vorbereitung für diesen Dienst und nach 15 Monaten war alles vorbei. Es gibt da, wie ihr euch vorstellen könnt, jetzt manches zu erzählen, auch in dieser Zeit danach, wie wir Gottes Güte erlebt haben, wie er in dieser Situation zu uns gesprochen hat, wie er uns begegnet ist, mich getröstet hat, meine Frau noch immer nicht ganz geheilt, wie uns neu ausgerichtet hat auf ihn. War heute Morgen da beim Rainer Dick in der Bibelarbeit und er sagte, in der Mission geht es um Gottes Ehre, letzten Endes nicht um uns, sondern um ihn, dass er groß rauskommt in allem, was wir sind und tun und sagen. Und dieser Gott, der hat mich, so glaube ich, als 10-Jähriger tatsächlich berufen und das immer neu wieder bestätigt. Heute bin ich Teil der Missionsleitung der ÜMG. Ich begleite junge Leute auf ihrem Weg in der Mission, auch Missionare in Asien, und helfe mit, dass auf diesem Weg das Evangelium von Jesus Christus in aller Welt bekannt wird. Es stimmt, was der Apostel sagt in Römer 8. Ist Gott für uns? Wer will gegen uns sein? Und erst hinterher habe ich kapiert, all das, was da aufgeführt wird, Trübsal oder Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Schwert, Tod sogar, nichts kann uns scheiden von diesem Gott und von seiner Liebe, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und um auf das Thema des heutigen Tages Bezug zu nehmen, Gott hat mich nicht nur angenommen, sondern er macht weiter mit mir. Und dafür bin ich ihm dankbar.
Vielen Dank, lieber Hans-Martin, für dieses bewegende persönliche Zeugnis. Und ich möchte jetzt die Birgit Wagner bitten. Birgit war 12 Jahre mit 12 Jahren mit OM, Operation Mobilisation, unterwegs, davon 2 Jahre in Österreich, 5 Jahre in der Zentrale in Mosbach und die letzten 5 Jahre in der Türkei, und bist gerade erst zurückgekehrt vor ein paar wenigen Tagen. Gib uns deinen Beitrag.
Vielen Dank. Es war am 11. Januar 2004, genau vor 5 Jahren heute. An dem Tag stand ich vor meiner Stuttgarter Gemeinde anlässlich meiner Aussendungsfeier in die Türkei. Ich hatte jahrelang auf den Tag zugelebt. Ich konnte es nicht erwarten, und es war einfach die Erfüllung meiner Träume und all meiner Wünsche. Ich reise als Missionar in die Türkei. Wenig Ahnung hatte ich damals von dem, was mich erwarten würde in den darauffolgenden Jahren. Ich wünschte, ich könnte jetzt weitermachen und euch von der steilen Missionskarriere erzählen, dass ich die Sprache natürlich ruckzuck und fließend gelernt habe, dass wir unzählige Gemeinden angefangen haben und dass uns die Herzen der Einheimischen nur so zugeflogen sind. Wenn ich das allerdings sagen würde, wäre das nicht ganz wahr. Ich kämpfe bis heute mit der Sprache. Das wird wahrscheinlich ein lebenslängliches Projekt bleiben, nehme ich an. Wir haben gesehen, wie Leute zum Glauben kamen, aber leider nicht in so großer Zahl, wie wir das gerne hätten. Und ganz oft war das eben nicht so, dass uns die Einheimischen mit großer Freude und Begeisterung begegnet sind, sondern sehr oft mit Misstrauen und eben ganz und gar nicht so wohlwollend uns gegenüber waren. Aber das waren alles Sachen, die haben mich eigentlich nicht so arg erschüttert, weil das sind die Sachen, auf die bereitet man sich vor. Man rechnet damit, dass es Schwierigkeiten gibt, man hört davor von Kulturschock und all diesen Sachen. Und auch die anderen Zwischenfälle, die es gab, Überfälle, Einbrecher, Erdbeben, alles Sachen, die man sich nicht wünscht, aber damit hatte ich das Gefühl, kann ich umgehen. Das war nicht so ein großes Problem. Vor 2,5 Jahren bin ich umgezogen innerhalb der Türkei in ein kleines Team. Und dort fingen die Schwierigkeiten an. Lange wollte ich das nicht wahrhaben, obwohl man es immer wieder hört. Probleme im Team sind ganz oft ein Grund, warum die Missionare zurückkommen, früher als geplant, oder warum es einfach Schwierigkeiten gibt. Ich wollte es lange nicht wahrhaben. Das passiert doch mir nicht. Ich bin doch gut kompatibel. Ich komme doch mit allen aus eigentlich. Hatte doch früher nicht Schwierigkeiten. In unserem kleinen Team gab es von Anfang an Spannungen, Differenzen, unterschiedliche Ansichten, was die Strukturen anbelangt. Wie kann man zusammenarbeiten? Was sind unsere Ziele? Wer macht was? Verschiedene Ansichten bezüglich der Zuständigkeitsbereiche und so weiter. Alle Vermittlungsversuche sind fehlgeschlagen. Leute haben das Team verlassen und mir ging es zunehmend schlechter und schlechter. Aber ich wollte nicht aufgeben. Ich kämpfe mich durch. Ich schaffe das schon irgendwie. Das ging so lange gut bis letzten Sommer. Da hatte ich Besuch von Freunden und die haben mir signalisiert, haben gesagt, Birgit, du bist nicht mehr du selber. Du hast deine ganze Lebensfreude verloren, deine ganze Euphorie, deine Begeisterung, die wir sonst von dir kennen. Dir geht's wirklich nicht gut. Überleg dir mal, ob das noch gesund ist. Zu dem Zeitpunkt wollte ich es noch nicht wirklich einsehen, aber irgendwann im Herbst musste ich einfach einsehen, dass es so nicht weitergehen kann. Und habe ein Stück weit kapituliert. Und heute würde ich sagen, wenn ich zurückgucke, das hat sich angefühlt wie so eine Bruchlandung. Es geht einfach nichts mehr. Ich kann in dem Team nicht mehr arbeiten. Wir kommen einfach auf keinen Nenner und wir können nicht gemeinsam weitermachen. Das war ein ganz schweres Eingeständnis für mich. Und zu dem Ganzen kamen Schuldgefühle dazu. Kann ich einfach alles hinschmeißen? Habe ich nicht eine Verpflichtung den Leuten gegenüber, meinen türkischen Freunden? Es waren Gefühle davon Wut. Wie können die anderen so reagieren? Wie können die mir das antun? Es waren Selbstzweifel dabei. Was war mein Anteil? Hätte sich das vermeiden lassen? Was habe ich dazu beigetragen, dass das so eskaliert ist? Ein Haufen Scham, Selbstzweifel. Was sagen andere, wenn ich zurückkomme? Was sagt meine Gemeinde dazu? Meine Familie, meine Freunde? Hier, Jumiko, Spießrutenlauf. Jeder, der mir begegnet, der mich kennt, sagt, ach, bist gerade da von der Türkei. Und ich muss sagen, nee, ich bin endgültig zurück. Blödes Gefühl. Und es war ganz schwierig, mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Und wir sind oft ganz schnell dabei zu sagen, ja, Gott hat einen guten Plan für dich und alles wird er gebrauchen zum Besten. Und eigentlich bin ich davon überzeugt. Aber die letzten Monate war das manchmal nicht so einfach, das praktisch in die Tat umzusetzen und es wirklich im Alltag auch zu glauben und mich daran festzuhalten. Ich bin dankbar trotz allem für die Erfahrung. Jetzt, wenn ich zurückgucke, über die letzten Monate. Und oft ist es so, dass die Sachen, die für uns schwierig sind und die uns zu schaffen machen, dass Gott uns wirklich in der Zeit auch formt und gestaltet. Und ich habe gemerkt in den letzten Monaten viel, viel klarer auf der einen Seite, was ich kann, aber auch was ich nicht kann. Wo ich begeistert bin von was und wo ich mich einsetzen kann, aber auch wo meine Grenzen sind. Und eine Sache, die wahrscheinlich mit das Größte war in all diesem Drama und all diesen Schwierigkeiten, dass ich das erste Mal, glaube ich, wirklich kapiert habe, was es heißt, von Gott angenommen zu sein und echt aus Gnade zu leben. Dass er für mich ist, dass er mich annimmt, dass er mich gebraucht und gnädig und barmherzig mit mir ist. Und noch viel mehr, dass ich das auch mit anderen sein kann. Und das war ganz sicher ein großer, ja, Lernprozess für mich in den letzten Monaten. Und für mich jetzt zu sehen, dass Gott schon neue Türen öffnet, Möglichkeiten aufzeigt, ist noch überhaupt nichts entschieden. Aber dass ich einfach sehe, dass das Motto von diesem Nachmittag wirklich wahr ist, dass Gott mich wieder annimmt und mich wieder gebrauchen kann. Und dass das, was sich anfühlt wie eine Bruchlandung, nicht das Ende ist, sondern der Anfang von was Neuem sein kann. Das hat mich einfach bestätigt und bestärkt die letzten Wochen.
Dankeschön. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt können wir einen Applaus geben. Vielen Dank für diese ehrlichen Worte und dass du auch bereit warst, heute das so zu sagen. Wir wünschen dir Gottes Kraft und Segen auch beim Verarbeiten, seine Gnade.
Ich dachte bei den Zeugnissen, was für ein großer, unausforschbarer Gott, den wir haben. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen mit der Überschrift, wir mögen die Wahrheit nicht. Die meisten von uns können mit dem Mann mitfühlen, der einen Anruf von seiner Frau bekam, kurz bevor sie von einer längeren Reise als Managerin einer Firma zurückkehrte. Sie fragt ihren Mann, der Hausmann war, wie geht es meiner Katze? Er sagt lapidar, tot. Oh, Schatz, sei nicht so ehrlich. Warum hast du mir das nicht schonen beigebracht? Du hast mir die ganze Reise verdorben. Wie meinst du das? Du hättest mir sagen können, sie ist auf dem Dach. Und wenn ich von Paris aus angerufen hätte, hättest du mir sagen können, sie verhält sich teilnahmslos. Dann, wenn ich von London aus angerufen hätte, hättest du mir sagen können, sie ist krank, dass sie beim Tierarzt ist. Anschließend, wenn ich zu Hause bin, hättest du mir sagen können, dass sie tot ist. Der Mann, der mit solcher Diplomatie sich nicht auskannte, war aber, wie die Männer so sind, gerne lernbereit. Gut, antwortete er, das nächste Mal mache ich es besser. Übrigens, fragt sie, wie geht es der Mutter? Eine lange Stille trat ein, dann sagt er, die ist auf dem Dach. Wir haben schon Probleme mit der Wahrheit. Die Tatsache hat mich konfrontiert über Weihnachten. Da habe ich mich gefragt, wie feiere ich denn Weihnachten? Alle Jahre wieder, am Schluss heilfroh, dass rum ist. Bin ich eine leere, fromme Hülse, die Worte kennen, weiß, wie man reden muss, weiß, wie man sich benehmen muss, aber leben? Die Weihnachtsgeschichte pulsiert voll Freude. Und wo pulsiert bei mir etwas von Freude, von Weihnachten? Da habe ich gemerkt, bist du nicht ein Heuchler? Bist du nicht einer, der anders sich gibt, als er wirklich ist? Oder zum Beispiel, wie oft haben wir Frommen gesagt, um Neujahr rum, der Herr segne dich und er segne dich im neuen Jahr. Haben wir dabei überhaupt was gedacht? Was heißt denn segnen? Oder wie oft sagen wir dem anderen, ich bete für dich. Das ist so ähnlich wie bei den Vorsätzen am Neujahrstag. Die halten 4 Wochen und das Gebet ist nach 3,5 Wochen sowieso aus. Sind wir ehrlich? Sind wir aufrichtig? Das bewegt mich. Was suchen mich die Obdachlosen? Hauptsache ist, dass ich nicht Heizung habe im Auto, dass ich es warm habe. Sehen Sie, da habe ich gemerkt, wie nötig das Wort für mich und mein Leben ist. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da habe ich gemerkt, ich brauche einen Heiland, obwohl ich schon so lange gläubig bin und ihn erfahren habe und so weiter. Oder ich denke an den Verkündiger, der Johannes 5, 44 las, wo es heißt, wie könnt ihr mir vertrauen, wenn ihr Wert drauf legt, bei anderen etwas zu gelten und nicht darum, von mir anerkannt zu werden. Wenn man vorne steht, komme ich an, sind die Leute begeistert, bringe ich es rüber. Hätte ich eine Krawatte anziehen sollen oder nicht? Ich mag Krawatten nicht, zum Gegensatz von meinem lieben Bruder aus Chemnitz. Er sitzt vorne, er ist ja bekannt, alle mit seinen schönen, langen, weißen Haaren, super blond, müsste man eigentlich sagen. Aber seht ihr, immer wieder die Erfahrung gemacht, Vergebung meiner Sünde, meiner Heuchelei, Vergebung, da muss ich zu dem, der mir vergeben kann. Oder ich denke an die Martha, Maria. Sie hat doch direkt nicht, aber indirekt gesagt, Herr Jesus, tu doch was, die ist faul. Ich muss alles schaffen und die hockt dir zu Füßen. Merkt auf einmal reden über andere, negativ und so weiter. Die Liste der Entmutigungen, sie spiegelt sich auch in unserem Versagen, in unseren Verfehlungen. Und in der Bibel finden wir ein ganzes Register von Männern und Frauen, die die gleichen Probleme hatten. Ich denke an Mose. Mit 40 benahm er sich völlig daneben in seinem Übereifer fürs Volk. Und 40 Jahre musste er lernen, bevor er das Volk Israel als Führer prägte und den Gottesauftrag führte. Oder ich denke an Jona, der ist weggelaufen. Genauso wie ich im ersten Term weglaufen wollte von der Mission. Ich wollte eine gut dotierte Stelle in Deutschland übernehmen. Und meine Frau sagte, lass die Finger davon. Das geht todsicher schief. Und das ging auch schief. Und ich musste jahrelang bis heute das verdauen. Als Konsequenz draus. Was war es mir eine Hilfe, unter Tränen zu sagen, Herr Jesus, vergib mir, nimm mich wieder, obwohl ich davonlaufen wollte. Und er war treu. Oder ich denke an Johannes Markus. Er gibt auf. Und später sagt der Paulus, schick ihn mir, er ist mir eine Hilfe im Gefängnis. Wertvoll geworden wieder, in Gottes Hand. Ein davongelaufen. Oder ich denke an Petrus, bei dem war die Zunge schneller wie das Hirn. Der hat zuerst geredet und dann gedacht, es gibt auch Leute, die denken zuerst und reden nachher. Ist auch vorteilhaft. Er war impulsiv. Ich denke immer an das Ohr von Malchus. Wie oft habe ich und wir Ohren abgehauen und gar nicht gemerkt. Und er vergibt uns, dass wir zu ihm kommen. Oder ich denke an den Ernst Vater. Wie oft lieblos er ist, wie oft er ein Urteil fällt, wie oft er korrigiert werden muss. Und im Alter nimmt es nicht ab, es nimmt zu. Und wenn ich zurückdenke über Jahrzehnte in der Mission, wie ich doch manches falsch beurteilt, vielleicht einen oder anderen ungerecht behandelt habe, weil ich die Gesamtsicht nicht hatte, dachte auch schon in meinem Alter, die Erfahrung von heute sollte man haben und noch mal 30 sein. Aber das funktioniert leider auch nicht. Seht ihr? Und da hinein leuchtet das Evangelium. Kommet her zu mir, diese Botschaft. Du brauchst dich nicht anstrengen, ein guter Christ zu werden. Das wirst du gar nicht. Du brauchst nur eines, bei Jesus bleiben, um jeden Preis. Die Verbindung zu ihm, die Röhre zu Jesus offen zu halten. Dann macht er die Heiligung, nicht wir. Und genau das ist es. Wenn wir entmutigt sind, sind oft die Röhren verstopft von Sünde, Ungehorsam oder sonst etwas. Und da heißt es, kommt her zu mir. Das ist nicht nur für Ungläubige, sondern auch für solche, die ihm nachfolgen und immer wieder leiden darunter, wie sie auch versagen. Wie sie oft so ganz anders laufen, als Gott es wollte. Wir werden mit unseren Fehlern und unserem Versagen nicht fertig. Auch wenn wir uns noch so mühen. Komm her mit deinen Mühsalen. Ich staune manchmal, wie dumm wir sind. Wir prüfen oft morgens das Thermometer unseres Glaubens. Und manchmal ist der Glaube stark, manchmal ist er schwächer. Aber die entscheidende Frage ist doch nicht, wie der Glaube ist, sondern die Frage ist doch, was hat Jesus mir zu sagen? Wo hat er ein Recht? Wo ist er noch im Mittelpunkt? Und sehen Sie, dort war auch mein Erleben, als ich nach 6 Jahren in Japan unheilbar krank, sterbend im Krankenhaus lag, da habe ich gemerkt, wie viel Egoismus, wie viel Selbstdarstellung in meinen Missionsberichten drin steckten, die vielleicht keiner gemerkt hat. Und ich habe da, bevor ich ins Koma sank, noch Buße getan über diese vielen fromm verbrämten Egoismen in meinem Leben. Ich sagte, Herr Jesus, vergib's mir. Ich wollte es nicht so. Und wenn wir ehrlich sind, ist bei uns nicht viel anders. Komm her zu mir, du Mühseliger. Ich gebe dir Ruhe. Ich helfe dir. Und mühselig heißt doch auch, dass ich um Vergebung bitten und Vergebung gewähren kann. Ich bin temperamentvoll veranlagt, hat mir oft schon Nöte gemacht. Wenn du dann im Kreis von Vorstandsmitgliedern sitzt, wo es ein oder zwei Brüder gibt, die müssen nie Entschuldigung sagen. Sie sagen auch nie was, nur grüß Gott und adieu. Schau, was wird. Unser einer muss oft sich entschuldigen, weil er zu schnell ist. Und da fuhr doch an einer Stoppstraße ein jüngerer Mann, da wo ich eigentlich Vorfahrt hatte, vor mir vorbei mit einem Affenzahn. Und da ging mir der Hut hoch und ich fuhr mit 90 hintendrein. Und ich wusste, er ist in dem Dorf, wo ich wohne. Und an der Haustür habe ich ihn gestellt. Ich habe ihm, ja, die Leviten verlesen. Und nachts konnte ich nicht mehr schlafen. Nicht, weil der Inhalt falsch gewesen wäre, aber der Ton. Da war mir klar, Ernst, so geht's nicht als Gotteskind. So geht's nicht, da stehst du ganz fromm vorne. Und redest mit einem in einem Ton mit dem jungen Mann? So nicht. Am nächsten Morgen um 7 Uhr stand ich vor der Haustür. Der Mann war schon im Geschäft, die Frau im Morgenmantel war hell entsetzt. Sag, wer sind Sie denn? Da sagte, ich bin der Mann, der gestern Abend Ihrem Mann die Meinung gesagt hat. Ach, der sind Sie. Sag, ja, der bin ich. Aber Sie glauben gar nicht, mit welcher Freude ich nach Hause gefahren bin, dass das nun erledigt ist, dass das abgehakt ist. Und das braucht auch nicht mehr hochkommen. Seht ihr, liebe Schwestern und Brüder, komm, sagt Jesus. Das ist das Lieblingswort Gottes, vom Anfang der Bibel bis zum Schluss. Komm. Jetzt nicht nur als ein Außenstehender, das sowieso, aber als einer, der Jesus dienen will. Komm, du brauchst mich jeden Tag, bin ich so froh, dass man jeden Abend miteinander um Vergebung bitten kann. Auch das gegenseitige Anfauchen. Und das ist das Schöne dran, wir sind noch lebendig, keine abgestandene Ehe. Wo die Frau auch nur ihre Meinung sagen darf. Und der Mann dementsprechend lebendig reagiert. Seht ihr? Er nimmt mich wieder. Auch da, wo ich einen anderen zur Schnecke gemacht habe. Er nimmt mich wieder. Da, wo ich den Mund gehalten habe, anstatt von ihm zu reden. Da, war ich beschämt, als nach der Bibelstunde, wo wir so beieinander saßen, auf einmal über jemanden die Rede war, eine ältere Dame aufstand und sagt, so, ich gehe heim. Da war man ganz verblüfft. Fragen, warum? Dann sagte sie, ich rede nicht über abwesende Personen negativ. Werde ich nie vergessen. Über abwesende Personen negativ reden, das liegt uns so nahe, kritisch zu sein, negativ zu sein. Und das Gute fast zu vergessen. Kommt heißt nicht nur gefühlsmäßig, sondern kommt heißt doch, es steht dort im Urtext, eine Aufforderung, ungeduldig hat man den Eindruck, bittet Jesus, kommt doch. Bringt die Röhre, die Verbindung zu mir wieder in Ordnung. Dass es wieder fließt, dass wieder Leben in deinem Leben drin ist, von mir her. Und wie kann man denn kommen? Ich meine durchs Gebet. Dass man ihm ehrlich, aufrichtig sagt, wie es um einen steht. Aber ehrlich. Und gleichzeitig mein ein ganz wichtiger Faktor beim Kommen ist, dass wir ins Wort Gottes hineinschauen, was dort drin steht. Ich habe so den Eindruck gehabt in den letzten Jahren, dass wir Christen viel zu sehr darüber nachdenken, was wir alles tun müssen. Und so ist Nachfolge ein Murks und keine Freude. Wenn wir mal die Bibel anschauen, andersrum. Der Paulus fängt immer an in seinen Briefen mit dem, was wir sind und haben. Und die zweite Hälfte vom Brief heißt, weil du das bist und hast, darum kannst du. Und darum tust du auch. Das ist ein Unterschied. Weil ich habe, darum kann ich. Und sehen Sie, zu Jesus kommen heißt doch übers Wort Gottes, bei der Menge meiner Sorgen in meiner Brust haben, Herr, deine Tröstung in mein Herz erquickt. Im Psalm 94. Oder im Psalm 91 heißt es, weil er an mir klebt, der Schwabe würde sagen, bebt. Das ist ein bisschen greifbarer. Darum helfe ich ihm. In Hebräer 13 heißt es, ich will dir nie die Hilfe versagen und dich nie verlassen. Komm heißt, komm und schau hinein, was Jesus aus dir gemacht hat. Du bist ein Heiliger, ein Geliebter, ein Erlöster, ein Berufener. Du bist ein Gotteskind, man könnte weitermachen. Und was du hast, im 2. Petrus Kapitel 1 steht, dass wir alles durch Jesus bekommen haben, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und nehmen Sie Römer 6 dazu. Wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Wir sind ja keine Gummibärchen, die nicht wissen, was sie wollen. Sondern wir können sagen, Herr Jesus, ich danke dir. Jetzt halte ich den Mund und rede nicht negativ über andere. Ich darf festhalten, du hast mir vergeben. Und es gibt so viele junge Leute auch, die sagen, ich spüre nichts, glaube ich dir sogar. In der Bibel steht, wir sollen es glauben, das Gefühl kommt nachher. Aber da steht, wer seine Sünden, seine Verfehlungen, sein zu kurz kommen, bekennt, da bin ich treu und gerecht und vergib ihm. Das steht in der Bibel und das stimmt. Das macht froh, das macht enorm frei. Schaut, wenn ich heute Morgen wieder mit dem dritten gebrochenen Wirbel, oft vor Schmerzen mit dem Hund, wieder im Wald spazieren gegangen bin, da war ich ein Mühseliger, weil es weh tut. Und da rede ich mit Jesus und werfe ihm manchmal sogar ärgerlich vor, du bist doch der Allmächtige. Es ist doch eine kleine Sache, den Wirbel wieder gut zu machen. Und das war schon oft so in meinem Leben mit irgendetwas. Und seht ihr, ich wurde nie enttäuscht. Nicht, dass es wieder gut geworden wäre. So einfach geht's nicht. Aber wenn es da heißt, wie könnte ich dich übersehen? Du bist doch in meine Hände gezeichnet. So lieb habe ich dich. Das gibt einen phänomenalen Mut. Nicht meine Glaubensstärke, aber das Hängen an ihm, an seinem Wort, an seinen Zusagen. Oder wenn ich den Ansatz von Heuchelei merke, wo das Reden das Handeln nicht deckt, wo ich dann zu ihm gehen kann und sage, Herr, vergib mir. Jetzt ist der Ansatz wieder da. Und gleichzeitig auch das Wort Gottes ernst nehmen kann und sagen, da steht, ich bin mit dir der Macht der Sünde gestorben, als göttliche Tatsache, mit dem ich rechnen und sie praktizieren kann. Ich will euch Ruhe geben. Ja, Ruhe, was heißt das? Ich habe extra heute Morgen aller Früh mal nachgeschaut noch. Das heißt schlicht und einfach. Durch Freude, Trost, dich stärken, ausruhen. Und zwar in Zufriedenheit, in Geborgenheit. Das ist der Sinn. Ich gebe dir Ruhe, Geborgenheit in der irrtumslosen Führung Gottes in deinem Leben. Und die Ruhe wird einmal endlich sein bei ihm. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei. Und jetzt fängt schon an, Geborgenheit. Das ist nicht nur Lachen, sondern das ist ganz tiefes Wissen. Er ist bei mir, er kann alles und er kennt mich. Was für ein wunderbares Leben. So durchs Leben zu gehen. David schreibt in Psalm 37, ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den, der Gott vertraut, verlassen gesehen. Ein schönes Wort. Und wenn ich dran denke, David war damals 10 Jahre jünger wie ich. Da habe ich gemerkt, was für ein alter Mann ich bin. Aber wer Gott vertraut, wird nie verlassen. Sehen Sie, das ist das Fundament. War das nicht auch das Fundament des Bruders, dessen Zeugnis ich vor mir habe, wo mich ungeheuer bewegt hat? Passt mal auf, ich muss schauen, wo es liegt. Das ist das Problem des Alters, aber spielt keine Rolle. Er war Missionar in Liberia, über 35 Jahre. Und dort in Liberia, der George Hurley, ein Arzt aus den USA. Er ging in eine völlig abgelegene Dschungelgegend mit seiner Frau, die war schwanger. Sie waren 17 Tage unterwegs, dorthin zu kommen. Und zwar im Fußmarsch. Und dort baute er eine Klinik und fing an zu evangelisieren. Das Kind kam dort auf die Welt. 5 Jahre kein einziger Mensch je gekommen, um das Evangelium hören zu wollen. Und dann starb dieser 5-jährige Sohn. Er musste selbst den Sarg zimmern, das Grab ausgraben. Er hat den Buben hineingelegt, in den Sarg zugenagelt. Und dann hat er ihn hinübergetragen ans Grab. Und als dieser Missionar Herrle dabei war, Erde auf den Sarg zu schaufeln, da überwältigte ihm die Trauer. Gott, warum? Er grub sein Gesicht in der Erde und schluchzte. Und ein Afrikaner hat von ferne zugeschaut. Er kommt heran und sieht den Kopf dieses Missionars hoch und schaut ihm lang ins Gesicht. Und dann rannte er zum Dorf und schrie, weißer Mann weint wie einer von uns. Und von der Stunde an war der Gottesdienst voll. Er war noch lange Jahre dort. Er bekam die höchsten Würden des Staates. Aber er hat nie verstanden am Anfang, warum der Sohn sterben musste. Merken wir auf einmal, mit dem Kommen zu Jesus sind nicht alle Probleme und Nöte verschwunden. Der graue Alltag, er ist noch da. Aber es ist völlig anders, wenn ich mit einem solchen Herrn hineingehen darf. In den Alltag, den Grauen, mit Nöten, Problemen und all dem, dann weiß ich, ich bin nie allein. Das ist der entscheidende Punkt. Er ist dabei. Er tut nicht immer so, wie ich will. Aber oft habe ich das erlebt, auch in der Mission, auch im Umgang mit Missionaren. Und manchmal können Missionare auch recht, wie Missionsleiter, auch dickköpfig sein. Und man ist abends manchmal völlig erschöpft von dieser heiligen Sturheit. Und gleichzeitig staunt man, wie sie sich einsetzen. Ich habe Respekt vor jedem, der dem Herrn dient mit Freuden, daheim oder draußen. Aber vergesst nie das Kommen. Komm her, ich bin für dich da. Und ich vergeb dir, ich nimm dich wieder an, ich stell dich wieder auf die Beine. War ich froh, als ich zum 2. Mal ausreisen durfte. Und war so froh, dass ich dem Professor, der uns damals nicht ziehen lassen wollte wegen meiner Krankheit, die ich ja noch habe, ein Schnippchen schlagen konnte. Seinem kleinen Halbgott in weißer Schürze. Er sagte nämlich zu mir, Herr Vater, wenn Sie jetzt mit Ihrer Frau wieder ausreisen, bekommen Sie keine Kinder mehr. Sagte, da haben Sie recht, da ist meine Frau zuständig, nicht ich. Ja, Mann hat noch nie ein Kind gekriegt. Er sagte, Sie sind ein Witzbold. Sagte, nein, ich war nur ehrlich. Und er sagte, aber Sie werden keines mehr zeugen. Und ich sagte zu ihm, Herr Professor, Kinder sind der Gabe Gottes. Er lächelte mitleidig über mich, weil er dachte, ein erbarmungswürdiger Typ von Mann. Und nach 6 Jahren kamen wir mit 2 neuen Kindern zurück, also eigene. Vorher 2 und dann 4. Und mein erster Gang war zum Professor Heni in Tübingen. Ich werde es nie vergessen. Und er kannte mich gut, weil es so eine seltene Krankheit ist. Ich habe nämlich in Japan ein Stück von mir zurückgelassen, nicht mitgebracht. Und dann zeigte ich ihm die 4 Kinder. Er schaute sie genau an und sagte, Herr Vater, die 2 Kleinen sind nicht von Ihnen. Und er sagte, gucken Sie mal genau, Herr Professor. Und dann sagte er, oh, es könnte doch sein. Also Schadenfreude ist auch eine Freude. Sollte man nicht ganz verachten, besonders wenn es ein Professor ist. Was seht ihr? So schlicht und einfach. Komm. Denn das Kommen ist nicht nur gefühlsduselige Verbindung mit Jesus, sondern das Hineingreifen in den Reichtum des Vergebens. Das Hineingreifen in das Arsenal dessen, was er dir und mir als sein Kind geschenkt hat. Denken Sie an 1. Korinther 6. Das ist der einzige Kapitel, das ich kenne, wo es 6-mal hintereinander wisset ihr nicht kommt. Wisset ihr nicht. In Korinth waren sie so supergläubig, dass es 4 Gruppierungen gab. Der eine mit Petrus, der eine, die andere mit Apollos, die andere mit Paulus und die dritte mit Jesus. Die wollten sich übertrumpfen an Supergeistlichkeit und haben überhaupt kein Gemerk mehr gehabt mit der Sünde und duldeten Dinge, die unmöglich waren. Und was sagt er? Paulus, er sagt sehr deutlich sein Wort in Kapitel 5 zur Sünde. Aber was mich beeindruckt bei diesem Seelsorger Paulus, er sagt nun, horcht mal genau zu, wisst ihr denn überhaupt noch, wer ihr seid? Ihr seid doch Gottes Kinder, aber er sagt was anderes. Er sagt, ihr werdet doch einmal mit Christus die Welt richten. Ihr werdet doch einmal mit Christus die Engel richten. Und euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Habt ihr denn völlig vergessen, wer ihr seid? Paulus wollte das Problem ganz tief innen drin lösen, nicht nur außen zuschmieren. Und seht ihr, wenn es heißt, kommt zu Jesus übers Gebet und Wort Gottes und Gemeinschaft der Gläubigen hineingreifen. Wer bin ich denn eigentlich? Da werde ich auf einmal froh. Und da kommt auch der Mut her, mit diesem Herrn zu reden. Er kann uns doch gar nicht aufgeben. Wenn du untreu bist, bleibe ich dir treu, sagt sein Wort. Wer bist du? Finde es toll. Und das ist auch, was ich Ihnen mitgeben möchte an diesem Nachmittag. Anfechtungen, Versuchungen, Niederlagen, Versagen und Verzagen. Alles bei Ihnen und bei mir, auch in der Mission. Aber es ist ein Herr, der sagt, komm her zu mir. Du Mühseliger, der du dauernd meinst, du könntest dein Christsein selber machen, kannst du nicht. Aber wenn du nahe bei mir bleibst und die Verbindung mit mir aufrechterhältst, durch Gebet, Wort Gottes und Gemeinschaft, dann bin ich derjenige, der dich auch durchbringt. Und damit schließe ich jetzt, weil nachher ist ja die Verabschiedung. Ich bekam zu meinem 70. Geburtstag, der ist fast 10 Jahre her, verschiedene Postkarten, fromme, habe mich gefreut, aber ich wurde etwas nachdenklicher, als eine große Anzahl der Briefkarten den gleichen Bibeltext hatten. Da stand nämlich drauf, ich will dich heben und tragen, bis du alt und grau wirst. Habe zu meiner Frau gesagt, bin ich denn so klepprig schon? Oder wie ist das? Sagt sie, ja, noch nicht ganz, aber fast. Am nächsten Tag sagte ich mir, nein, ärgern tust dich nicht drüber. Und schaute mal nach, wie es wirklich heißt. im Alten Testament. Und wisst ihr, da wurde mein Herz überfroh. Da stand, ich will dich heben und tragen, bis du alt und grau wirst, hab's bisher getan. Und ich will, heißt es am Schluss, dich schleppen bis zum Ziel. Liebe Freunde, er ist die Garantie, dass ich in den Himmel komme. Nicht ich und mein Glaube, sondern er. Und an dem hänge ich. Und bei dem bleibe ich. Und das heißt, komm. Und der Psalmist 139, das ist der einzige Psalm, der vom Staunen redet, nach meiner Sicht. Und wir haben Staunen verlernt über die Größe unseres Herrn. Der sagt in Vers 5, von hinten und von vorne her hast du mich umschlossen und deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich. Das größte Wunder bis heute ist für mich, dass Gott mich kennt und immer noch lieb hat. Das ist die größte Motivation, zu ihm zu kommen und sagen, Herr, du bist wunderbar und du machst keinen Fehler. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass der Zugang frei ist, dass du uns einlädst, dass du fast ungeduldig bist mit deinem Warten, dass wir doch kommen. Und du weißt auch heute Nachmittag, bei manchem Jungen und Älteren, wo die Röhre zu dir verstopft ist, wo das Versagen und Verzagen, die Sünde oder sonst etwas hindert. Ach Herr, hab Dank, dass du einlädst, dass man zu dir kommen kann und es bringen ehrlich, aufrichtig, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Dafür hab ganz herzlichen Dank. Und wenn wir heute nachher auseinandergehen, dann lass dieses Kommen in unserem Herzen weiterklingen, dass die Gemeinschaft mit dir, die Freude an deinem Wort, an der Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, unser Leben bestimmt und nicht 100 Dinge, die sonst da sind. Wir danken dir und wir preisen dich. Amen.